ich finde, man braucht einen Ausgleich. Aber auch vom normalen Leben brauche ich einen Ausgleich. Also ich kann, wenn ich Radfahren gehe, dann gehe ich ja nicht nur Radfahren, weil ich vom Work-Teil Auszeit brauche, sondern einfach vielleicht, weil ich einmal überhaupt für mich sein will. Weil ich vielleicht auch einmal weg von daheim sein will, weil ich einfach einmal ich selbst sein will. Und das hat gar nichts damit zu tun mit Work-Life, sondern in Wahrheit ist es eigentlich eine Auszeit auch von meinem Life-Teil. Ja.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Ehrlich gesagt, Chef sein klingt oft besser als es ist. Bernhard Eichinger weiß das. Er hat aus der Studentenwohnung ein Unternehmen mit über 100 Leuten gebaut. Technikfreak, Kulturträger, Surschnitzelliebhaber und jemand, der sagt, ich will Chef sein, wie ich mir selber wünschen würde, einen zu haben. Wir reden über Blut, Schweiß und Tränenmomente, über Selbstwirksamkeit und darüber, warum Erfolg eben nicht von selbst kommt. Legen wir los. Möchtest du endlich deinen eigenen Business-Podcast starten, ohne dich in Technik und Theorie zu verlieren? In meiner 5-Tage-Challenge lernst du für nur 57 Euro Schritt für Schritt, wie du von der ersten Idee bis zur veröffentlichten Episode kommst. Inklusive Workbook, Videoanleitungen und Praxistipps. Hol dir jetzt direkt Zugriff. Den Link findest du unten. Bernhard, schön, dass du da bist. Servus.
Lieber Daniel, danke für die Einladung. Gefällt mir auch ganz besonders.
Mein bewährtes Spiel. Du vervollständigst mir bitte die Sätze. Ehrlich gesagt freut mich das.
Freut mich wirklich, dass ich heute da sein kann, weil es mir total gefreut, dass wir in Austausch kommen und dass wir ein bisschen über unser gemeinsames Leben plaudern können.
Ein bisschen was haben wir ja erlebt, immer wieder mal miteinander. Ehrlich gesagt ärgert mich das.
Es ärgert mich oft in der Wirtschaft, wenn es in der Wirtschaftsthema ist, ärgert mich oft in der Wirtschaft, dass es oft viel zu wenig Wertschätzung für Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen eben gibt. Und das ärgert mich.
Und ehrlich gesagt müsste dringend mal gesagt werden.
Es müsste dringend einmal gesagt werden, dass Erfolg nicht von selbst kommt, sondern nur von Blut, Schweiß und Tränen. Es schaut oft sehr, sehr einfach aus, wenn man ein Unternehmen sieht, was sehr, sehr erfolgreich ist. Schaut es oft einfach aus und sehr singulär aus. Und das gehört einmal ehrlich gesagt, dass es nicht von selbst kommt.
Und jetzt, wenn man bei dir zurückschaut, die Story zu dir jetzt in Oberösterreich, wird es jetzt so in gewissen Kreisen gut bekannt sein. 2010 gestartet in der Studentenwohnung. Sehr erfolgreich unterwegs, mittlerweile eine Holdingstruktur mit, ich habe mir jetzt mehr als 100 Mitarbeiter aufgeschrieben, vorher hast du was von 120 Mitarbeitern im Vorgespräch gesagt. Ja, es riecht einmal alles nach Erfolg. Jetzt hast du selber gerade gesagt, das kommt ja alles nicht von selber. Hast du einen Masterplan gehabt?
Grundsätzlich habe ich nie einen Masterplan gehabt. Mensch, mehr war sogar eben der, dass ich... Ich habe gar keinen Businessplan geschrieben. Ich habe immer gesagt, ich möchte einfach einmal in Wallung kommen. Ich möchte einmal was machen, ich möchte was tun und nicht lang herumüberlegen. Wobei ich überhaupt nicht sagen würde, dass ein Businessplan per se schlecht ist. Es war nur für mich der falsche Weg oder wäre für mich der falsche Weg gewesen. Für mich war grundsätzlich klar, was ich machen möchte. Ich wollte mich selbstständig machen, ich wollte meine eigenen Träume und Ideen verwirklichen. Für mich war es völlig klar, dass ich kein Dienstverhältnis für mich vorstellbar ist, weil ich unemployable bin, auch als Person. Das ist Stärke, aber natürlich auch Schwäche von mir. Und dann habe ich halt einfach einmal losgestartet. Und natürlich ist nicht immer alles zu Gold geworden, was man angreift. Das ist auch ganz klar. Und da hinten steht Real Talk Podcast. Mhm. Genauso soll es auch sein. Man muss ja ganz ehrlich sagen, dass nicht alles was geworden ist, was ich angegriffen habe. Aber es sind nicht mehr als 50% was geworden. Und das genügt.
Bleiben wir da gleich bei unemployable. Warum?
Für mich hat es ein prägendes Erlebnis gegeben, wie ich 16 Jahre alt war. Da war meine Mutter in einem sehr, sehr guten Job bei der Bank und ist von Wels nach Linz verlegt worden als Welserin. Mhm. Und eine Linzerin ist von Linz nach Wels verlegt worden. Und zum gleichen Zeitpunkt ist mein Vater hat von einem Unternehmen gehen müssen. Und dann habe ich gedacht, eigentlich möchte ich das für mich selbst nicht. Ich möchte für mich selbst meine eigenen Entscheidungen treffen können, die eigene Verantwortung in die Hände nehmen können und aber auch am Schluss die Lorbeeren dafür ernten können, aber auch die Prügel dafür bekommen, was nicht funktioniert. Und für mich war es immer klar, es ist überhaupt kein Problem. Ich brauche keine Vollkasko-Mentalität. Risiko, also Erfolg geht nicht ohne Risiko. Aber ich bin nicht bereit, dass ich sage, ich hänge mich irgendwo komplett rein und bemühe mich und tue alles im besten Interesse. Und dann gibt es wen, der vermeintlich gescheiter ist oder andere Position hat und mir dann erklärt, dass es anders geht. Das ist was, das passt für mich nicht grundsätzlich. Und das ist auch das, was ich unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eigentlich immer vorgelebt habe. Dass ich gesagt habe, schaut, dass ihr euch eigene Entscheidungen trefft, macht euch intensivste Gedanken, bevor ihr eine Entscheidung trefft, aber trefft es dann auch alleine. Und am Ende, wenn die Entscheidung gut gelaufen ist, dann ist es auch die Entscheidung des jeweiligen Kollegen gewesen und nicht meine dann am Schluss. Und wenn die Entscheidung schlecht gelaufen ist, dann sage ich auch nicht am Schluss, weil das hätte ich aber anders gemacht oder ich hätte es schon vorher gewusst. Und das habe ich halt oft in anderen Unternehmen oft gesehen und das war damals, seit ich 16 war, war es für mich klar, ich will mein eigener Chef sein.
Das bringt bei mir jetzt einfach gerade so den Gedanken auf, ich habe das immer wieder, dass ich selber auch dann mit hadert, mehr und mehr, je älter man wird, kriegt man halt Beobachtungen, dass halt irgendwann so das Schuldsuchen bei den anderen regt mich furchtbar auf. Einfach so dieses Thema Selbstwirksamkeit, ich bin verantwortlich für das, was ich tue, völlig egal, ob ich jetzt unternehmerisch tätig bin oder in einer Anstellung bin. Wie siehst du das? Also ich hätte so das Gefühl jetzt in den letzten Jahren, dass so mehr und mehr genau das, was du als Vollkasko-Mentalität genannt hast, dass das so mehr und mehr aufkommt. Die anderen müssen auf mich schauen, damit es mir gut geht.
Viele von euch wissen es ja vielleicht, ich war ja lang Vorsitzender der jungen Wirtschaft in Oberösterreich und seitdem oder schon lange davor beschäftigt mich das Thema, dass wir, das beginnt schon ganz bald in Österreich in der Gesellschaft, dass wir Vollkasko-Mentalität haben, dass sich um mich gekümmert wird in unterschiedlichen Formen. Es beginnt bereits dabei, dass für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin alle Steuern, alle Abgaben bis auf jeden Cent von jemand anderen abgeführt werden und nicht von dem Mitarbeiter selbst. Aus meiner Sicht beginnt es bereits dort, dass man gar kein Bewusstsein hat, was die Leistungen des Staates oder des Gesundheitssystems eigentlich kosten. Und was dem Unternehmen eigentlich die Arbeitsleistung kostet. Und da beginnt bereits für mich der Fisch zum Stinken. Also da fängt der Fisch zum Stinken schon an. Und diese Vollkasko-Mentalität, die stört mich einfach. Und auch das, dass man immer wem anderen vielleicht die Schuld gibt. Ich bin der Meinung, dass wenn man einen Fehler macht, dann muss man zu dem Fehler stehen. Und es gibt viele unternehmerische Beispiele, wo Unternehmer irgendwo gescheitert sind. Und dann vermisse ich dann doch bei manchen oft die Größe, dass man sagt, hey, ich habe einfach einen Fehler gemacht. Und man muss dazu das eingestehen und genauso wie zum Erfolg, man froh sein sollte über den Erfolg, muss man aber auch die Fehler eingestehen.
Das wirft ja auch das Thema Fehlerkultur irgendwie auf. Und auch das ist, wenn ich jemanden auf einen Fehler aufmerksam mache, das kann man natürlich immer darüber diskutieren, wie es es verpackt. Mhm. Und natürlich mit einer gewissen Wertschätzung nehme ich schon immer wieder wahr, dass dann so ein gewisses Beleidigtsein aufkommt. Und jetzt sagst du, Eigenverantwortung im Unternehmen, auch selbst für Fehler eingestehen. Was braucht es denn da aus deiner Sicht, um mit einem Fehler gut umgehen zu können?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wieder Real Talk, ich bin nicht mit dieser Weisheit auf die Welt gekommen. Ich habe mir selbst antrainieren und erlernen müssen. Und ich wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Leadership-Programm bei uns im Unternehmen auch gemacht mit all unseren Führungskräften. Und da habe auch ich selbst, für mich selbst, zwei Dinge ganz wesentlich gelernt. Einerseits, ein Feedback, wie du sagst, ernst zu nehmen, also nicht nur ernst zu nehmen, sondern einfach aufzunehmen und als solches zu betrachten, um damit besser werden zu können. Mhm. Und nicht als Kritik und nicht als das, dass mir irgendwer die Suppe spucken würde, was auch immer. Habe ich selbst da lernen müssen. Also bin, wie gesagt, Real Talk, nicht mit dem Wissen auf die Welt gekommen. Das habe ich unter anderem auch beim Leadership-Seminar oder bei den Seminaren sehr, sehr intensiv lernen dürfen. Und das andere ist, ich war selbst oft geizig mit Feedback und habe selbst oft lange mit Feedback zurückgehalten und habe dann dort auch unter anderem gelernt, dass es eigentlich den Personen gegenüber unfair ist, ihnen kein Feedback zu geben. Weil was passiert, wenn man kein Feedback gibt, kann sich die Person nicht verbessern und irgendwann wird die Situation immer schlechter und schlechter und schlechter. Und jetzt, wenn man von Mitarbeitern spricht, dann ist man vielleicht in einer Situation, wo man sich dann von den Mitarbeitern trennen muss, weil man ihm gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, sich zu verbessern, weil er kein Feedback gekriegt hat. Und das habe ich selbst gelernt. Also ich gebe selbst mittlerweile viel mehr Feedback und tue mir selbst mittlerweile weit leichter, Feedback anzunehmen und als Verbesserungspotenzial auch zu sehen.
wie muss denn das sein, dass du das nehmen kannst? Weil ich kenne das schon, wenn ich irgendwie jetzt nur was hingeschmissen kriege, das ist ein Schatz, reden wir mal jetzt wirklich auf dem Niveau, dann kann ich nichts anfangen damit. Und dann kommt natürlich Ärger und dann kann sowas auch eskalieren. Also was braucht es aus deiner Sicht? Oder wie geht es dir damit, wenn wer kommt und sagt, geht, Bernhard, das war jetzt nichts?
Jetzt muss man natürlich sagen, jetzt bekomme ich natürlich nicht sehr oft sehr hartes Feedback, dass man zu mir herkommt und sagt, das ist ein Scheiß. Aber ich glaube, dass beim Feedback grundsätzlich ganz wichtig ist, dass es konstruktiv ist, dass es nicht persönlich ist, sondern immer um die Sache geht und nicht um die Person. Und einfach auch der Rahmen muss passen. Also es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich jetzt der Feedback vor versammelter Mannschaft jemandem gebe oder ob ich sage, sitzen wir uns kurz zusammen und ich gebe ein ehrliches Feedback. Und ich glaube, dass auch oft möglich ist, in einer größeren Runde Feedback an Einzelpersonen zu geben, ohne die Person direkt anzusprechen und es eher in einen Gesamtkontext zu bringen. Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, oft einen Kontext herzustellen, zu zeigen, was es auslöst, was gewisse Handlungen von Personen auslösen und was für Wirkung sie damit erzeugen, weil vielen Personen ist es oft gar nicht bewusst. Und Feedback ist, wenn in einer Gruppe, auch genauso möglich, dass man Einzelpersonen anspricht, nicht namentlich, aber es verallgemeinert. Und das ist aus meiner Sicht eine der schönsten, für mich persönlich die schönste Form und die einfachste und smoothste Form des Feedbacks, weil die Leute dann selbst anfangen zu reflektieren, nachzudenken und das Feedback ganz anders aufnehmen als in einem One-on-One-Gespräch.
Jetzt hast du vorher gesagt, es hat nicht immer alles funktioniert bei dir. Das interessiert mich natürlich. Was gibt's da? Muss das natürlich nicht die persönlichsten Dinge sein, die dir einfallen. Aber was sind so die Dinge, wo du zurückschaust und da denkst, hätte ich mal lieber gespart, aber wir wissen, üblicherweise lernen wir ja auch aus diesen Dingen.
Also ich sag's dir und allen anderen Zuhörern ganz, ganz ehrlich und ganz offen, ich habe nichts zu verbergen und starte vielleicht mit einem lustigen Satz, den ich dann nachher entkräfte. Alles, was ich neben meinem Hauptgeschäft angegriffen habe und was wir neben dem Dienstleistungsbereich gemacht haben, digitale Dienstleistung, ist in Schutt und Asche aufgegangen. Ist härter gesagt, als es tatsächlich so ist, aber ehrlich gesagt, warum ist das so? In Wahrheit ist man oft dazu verleitet, dass man unternehmerisch in einem Bereich erfolgreich ist, und das muss man bei uns schon sagen, das ist ja nicht eine Einzelleistung, sondern eine Teamleistung von allen im Team, sehr, sehr erfolgreich ist, dann glaubt man, unsterblich zu sein. Man glaubt auf einmal, man kann jegliches Business angreifen, man glaubt auf einmal, man kann in ein Startup investieren, man glaubt, man kann neue Geschäftsmodelle aus dem Boden stampfen und stellt aber dabei fest, dass man einerseits, und jetzt damit entkräftet ist, dass alles in Schutt und Asche aufgegangen ist, weil so arg war es natürlich Gott sei Dank nicht, damit stellt man fest, dass teilweise der Fokus fehlt. Um ein Business wirklich erfolgreich zu machen, braucht es Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Es braucht vollen Einsatz und es braucht einen Druck dahinter. Sonst funktioniert es nicht. Der Erfolg kommt nicht von selbst. Und das ist auch der Grund, warum sämtliche Nebenschauplätze oder sehr viele der Nebenschauplätze einfach nicht funktioniert haben, weil man den Fokus ganz woanders hat. Und ein österreichisches Sprichwort, ich kann nicht mit einem Arsch auf drei Kirtok tanzen. Und das ist genau das, dass einfach der Fokus fehlt und sich ein Business nur dann aufbauen lässt, wenn man wirklich einen maximalen Einsatz bringt. Blut, Schweiß und Tränen, wie wir eingangs schon gesagt haben. Und dann kann es funktionieren. Und es sind wirklich viele Geschäftsmodelle, die wir parallel gestartet haben. Manche ganz unerfolgreich geendet, manche mittelerfolgreich, manche erfolgreicher. Es ist nicht alles in Schutt und Asche aufgegangen. Das war nur so plakativ gesagt. Aber überlegt man sich jetzt sicher sehr, sehr genau, in einen anderen Bereich zu gehen, als im digitalen Dienstleistungsbereich, weil das ist was wir wirklich gut kennen. Also das haben wir ein Proof of Concept. Wir haben insgesamt über 120 Mitarbeiter aufgebaut. Wir sind wirklich sehr, sehr stark am Markt vertreten, was mich extrem stolz macht und extrem gefreut. Und im Sinne von Never Touch a Running System, das kann ich, das können wir. Da haben wir ein gutes Team und bei dem bleiben wir. Und das war sicher ein Learning, dass man schnell einmal glaubt, man ist unzerstörbar und unbesiegbar, nur wenn man in einem Bereich sehr erfolgreich ist.
Ich meine, jetzt sind wir beide nicht uralt, du ein bisschen jünger wie ich. Ist das dann schon auch das älter werden, die Erfahrung, die Jahre, die einen da hintreiben?
Ich würd sagen, einerseits das Alter natürlich ja. Ich habe mit 22 Jahren gestartet. Also ich habe einen Monat nach meinem 22. Geburtstag während dem Studium das Unternehmen gegründet. Und natürlich ist es zu einem gewissen Teil das Alter. Es ist natürlich die Lebenssituation, es ist ein Unterschied, ob man das alleine macht und nur eine Partnerin hat, eine Lebensgefährtin hat, oder ob man ein Haus habe mit drei Kindern und sie um ein Haushalt, sozusagen um einen Garten oder natürlich um die Kinder, um die Familie kümmern möchte und darf. Die Lebenssituation ist eine andere. Es ist nicht mehr so, dass egal ist, wenn ich jeden Tag bis 11 in der Nacht arbeite und um 4:30 aufstehe. Mhm. Das hat sich sicher geändert. Natürlich wird man gescheiter. Natürlich weiß man, dort habe ich jetzt dreimal hingegriffen, die Herdplatte ist heiß, ich greife nicht mehr hin. Aber ich glaube schon, dass man sehr, sehr viel sich als Unternehmer auch selbst reflektieren muss und immer wieder einmal in sich kehren muss und sagen muss, war das jetzt richtig? War das ein richtiger Schritt? Oder überlege ich mir das beim nächsten Mal, ob ich in so ein Business investiere? Und so ist es halt dann wirklich ein paar Mal. Natürlich lernt man auch durch extrinsische Faktoren, weil wenn man mal eine gewisse Menge an Geld in irgendeinem Unternehmen verloren hat, um es auch genau bei dem Namen zu nennen, dann überlegt man sich beim nächsten einfach ein zweites Mal.
Ohne zu sehr ins Private eingreifen zu wollen, aber du bist ja mittlerweile auch Familienvater. Es ist eh in der einen oder anderen Podcast von mir vorgekommen, dass jetzt die Geburt von meinem Sohn mein Leben schon gewaltig auf den Kopf gestellt hat, nämlich auch in Bezug aufs Business, wie ich es heute sehe. Was hat sich bei dir verändert?
Also an alle, die noch keine Kinder haben, kann ich sagen, es ist eine 360-Grad-Wendung. Man muss schon sagen, es ist ein absoluter Prioritäten-Shift. Mir ist mein Unternehmen, unser gemeinsames Unternehmen, weiterhin extrem und enorm wichtig und es ist die Grundlage für alles Weitere, weil es ist die Grundlage dafür, dass ich einen Job habe, ist die Grundlage für das, dass ich Familie ernähren kann und ist die Grundlage für das, dass man ein sehr schönes Leben machen kann. Aber ich sage jetzt, sobald man Kinder bekommt, um da wirklich sozusagen auch von dem Privaten zu sprechen, kriegt man anders Why im Leben. Es ist einfach, man weiß einfach, man investiert in ein Kind und in Kinder so viel Zeit, die unmittelbar immer wieder auch zurückkommt. Und das ist schon ein Unterschied auch zu einem Business, weil beim Business ist es sehr oft so, dass man sich oft wo richtig reinhängen kann und vielleicht für einen Kunden oder für irgendeinen Bereich sehr, 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 sehr viel Energie reinsteckt. Und am Ende des Tages nicht die Wertschätzung erfahrt, die man eigentlich verdienen würde. Und das bei Kindern ganz anders. Und was sicher noch sich geändert hat, es ist sicher der zeitliche Fokus ein anderer geworden. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen oder nicht mehr so gut vorstellen, jeden Abend irgendwo zu sein und eigentlich meine Kinder nicht groß werden zu sehen, weil die Zeit mit den Kindern ist begrenzt. Das muss man so sagen. Mhm. Ich habe mal Statistik gehört, ich weiß nicht, ob man ihr glauben kann, aber ich glaube, sie stimmt. Dass wenn das Kind den 12. Geburtstag hat, hat man 75% der Zeit, die man in Summe mit dem Kind verbringt, bereits verbracht. Mhm. Der Gesamtstunden. Und das ist schon, das muss einen schon ermahnen. Und deswegen, ich bin total gern mit meinen Kindern beisammen und ist genau das, was uns auch im Business wiederum bestärkt. Es ist eine Wechselwirkung, geht das eine nicht ohne dem anderen. Und das bestärkt mir im Business, weil ich einfach auch im Business mehr Gas gebe, um einfach auch für meine Kinder einen Beitrag zu leisten und ihnen auch zu zeigen und vorzuleben, wie Arbeit eigentlich funktioniert und dass es nicht nur ein Spaziergang ist im Leben.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass einfach so die Prioritätensetzung im Business, jetzt ist einfach nur viel mehr der Gedanke, was ist jetzt wirklich notwendig, weil sie halt nicht mehr, es geht sich jetzt vorher ist sie schon nicht alles ausgegangen, was man irgendwie im Kopf gehabt hat, jetzt noch weniger. Das heißt, es ist nur wichtiger, Prioritäten zu setzen. Damit habe ich aber ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen gehadert, weil das war irgendwie dann schon, okay, irgendwie, wie schafft man den Spagat? Und das ist ja dann gar nicht so einfach, solche Dinge dann auch immer zu tun. Bei mir hat das so ein bisschen meine blinden Flecken aufgemacht, auch so im Rückblick. Gibt es blinde Flecken, auf die du draufgekommen bist, wo heute halt so irgendwie der Gründer Bernhard gestartet ist, wo du heute sagst, das hätte er sehen können?
Man muss einfach sagen, also ich habe dazu eine ganz spezielle Meinung, weil im Nachhinein betrachtet, also in der Technik würde man sagen, so Reverse Engineering ist ja immer sehr, sehr einfach. Also im Nachhinein rückblickend betrachtet zu sagen, was hätte ich anders machen können, ist natürlich leicht. Mhm. Ich würde im Nachhinein betrachtet ganz viele Dinge schlicht und ergreifend anders machen. Wichtig ist nur immer, und das wird ganz oft gefragt, auch zum Beispiel, wenn ein Unternehmen einmal nicht funktioniert oder das heißt Nebenschauplatz, bereust du das? Und dann sage ich, nein, weil bereuen würde bedeuten, dass ich damals eine falsche Entscheidung getroffen habe. Mhm. Und falsche Entscheidung ist es ja nur dann, wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung triff, alle Faktoren, die ich kenne, sehe und zu dem Zeitpunkt falsch bewerte und falsch entscheide. Und das tut man ja in der Regel nicht. Das tut ja kein Mensch. Kein Mensch macht ja absichtlich einen Fehler, sondern jeder Mensch, wenn er eine Entscheidung trifft, gehe links oder gehe rechts, nimmt alles an Wissen, was er zu dem Zeitpunkt hat und trifft darauf die bestmögliche Entscheidung mit dem bestmöglichen Outcome. Und wenn sie sich dann am Schluss durch neue Erkenntnisse anders herausstellt und der Weg auf einmal ein anderer ist, dann kann ich nicht die Entscheidung hinterfragen, sondern dann ist einfach der Weg, vielleicht der Weg der falsche gewesen, vielleicht andere Probleme auf dem Weg nach vorgekommen, aber in Wahrheit darf ich nie eine Entscheidung im Nachhinein hinterfragen. Das mache ich generell wirklich nicht. Ich reflektiere mich sehr intensiv und unser Unternehmen, aber man darf eine Entscheidung nicht bereuen, aus meiner Sicht, weil bereuen würde immer bedeuten, dass ich mich eigentlich selbst hinterfrage, ob ich damals eigentlich absichtlich falsch entschieden habe. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Grund-Mindset-Einstellung von mir.
Wir haben jetzt ein paar Mal so gehabt, falsche Entscheidungen und so weiter und Dinge, die anders laufen hätten können, wobei du ja hoch erfolgreich bist, also nur, dass das jetzt auch im richtigen Setting bleibt. Jetzt sind da irgendwie 120 Menschen da im Hintergrund. Da geht es um Summen an Geld, die jetzt nicht alltäglich sind für die allermeisten Menschen. Das löst ja Druck aus. Wie gehst du mit Druck um?
Also ich sage, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Druck kann ich sehr, sehr gut umgehen, weil gibt es einen lustigen Spruch, unter Druck entstehen Diamanten. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer dem Druck nicht standhalten kann, der wäre für die Position nicht der Richtige, der oder die wäre nicht gemacht dafür. Also man muss mit dem Druck umgehen, man muss mit dem seelischen, psychischen und äußerlichen Druck umgehen können. Das ist einfach so, das war das, was ich gemeint habe, es geht nur mit Blut, Schweiß und Tränen. Man muss es aushalten können, dass man für ein Team alles gibt und dann trotzdem auch vom Team die und die Rückschläge auch immer wieder bekommt, auch emotionale Rückschläge. Man muss davon ausgehen, dass wenn man beim Kunden alles an Leistung gibt, dass sich dort der Ansprechpartner ändern kann, der auf einmal irgendeinen einen eigenen Trip verfolgt und auch damit muss man leben. Also man wird schon sehr, sehr resistent. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, man kriegt als Unternehmer sicher sehr, sehr dicke Haut, viel auszuhalten. Aber, und das ist mir auch immer ganz wichtig dazu zu sagen, man darf nicht hart werden. Also ich versuche wirklich eine dicke Haut zwar zu bekommen, aber in meinem Umgang mit meinem Umfeld nicht härter dadurch zu werden, weil ich mir immer denke, was haben die anderen, was können die anderen dafür, dass ich es jetzt da und dort schwer gehabt habe mit irgendeiner Einzelperson. Und deswegen versuche ich immer wieder so zu bleiben, wie ich bin, aber halt trotzdem immer einen härteren Rücken zu bekommen, einfach Dinge, einen Druck einfach auszuhalten. Ja.
Holst du da irgendwo Hilfe? Ich meine, es gibt ja solche Dinge wie Resilienzcoaches und so weiter, oder ist das einfach wirklich in dir so drinnen, dass du sagst, okay, ich komm damit gut klar?
Also sicher nicht nur in mir, auch wieder da, ganz offen gesagt, man wird nicht mit der Weisheit geboren, die trainiert man sich an. Antrainieren tut man es einerseits durch Erfahrungen, die man macht, aber natürlich klarerweise, ich höre sehr, sehr viele Podcasts, ich höre sehr viele E-Books, ich lese viel. Informieren wir einfach für. Und auch diese Leadership-Trainings, die wir gemacht haben, auch in diese Richtung, haben mich sehr, sehr stark dabei unterstützt, richtig mit den Dingen umzugehen. Und es ist einfach ein ständiges Learning. Also man wird einfach, ich bin sicher jetzt ein anderer Unternehmer, als wie ich das vor 15 Jahren, wie ich gestartet habe, war. Und man wird einfach stärker und aus meiner Sicht schon besser. Und du musst ja immer nur am Ende, muss man immer nur die beste Version seiner selbst zu sein. Also ich vergleiche mir natürlich immer wieder mal im Außen, egal, weil man muss schauen, wo steht man und wo kann ich noch besser werden und wo habe ich Potenziale. Aber eigentlich rate ich immer jedem und versuche ja selbst umzusetzen, sich mit sich selbst zu vergleichen und zu schauen, wie kann man besser werden als im letzten Monat und wie kann ich resilienter werden in diesen Bereichen oder wie kann ich stärker mit gewissen Situationen umgehen.
So ein Thema, das sich immer wieder auch durchzieht durch diesen Podcast, sondern auch solche Dinge wie die eigenen Oasen, die eigenen Quellen. Die einen gehen meditieren, die anderen gehen am Berg, die dritten gehen Radl fahren, die anderen sind auf Festen und holen sich da die Energie. Wie bist du da drauf?
Also ich bin in den letzten Jahren da sehr, sehr viel, auch da wiederum dazu gelernt, weil ich mache sehr, sehr viel Sport mittlerweile. Habe immer Sport gemacht, aber jetzt wirklich seit drei, vier, fünf Jahren ist es so, dass ich das auch ganz, ganz fix in meinen Tagesablauf eingeplant habe. Und das muss ich schon jedem mitgeben. Seit ich begonnen habe, mich selbst nicht immer an zweite oder dritte Stelle zu stellen, geht es mir selbst allgemein besser und ich tue mir auch leichter in der Führung von einem Team und von Kollegen und Mitarbeitern. Weil wenn man sich immer selbst hinten anstellt, dann funktioniert das aus meiner Sicht nicht, weil wenn du es nicht schaffst, für dich selbst da zu sein, dann kannst du auch nicht für andere da sein Und was ist meine Oase? Ich tue extrem viel Radfahren, extrem gern Radfahren. Bin letzte Woche gerade den Stoneman gefahren in Salzburg. Mhm. In zwei Tagen sind 160 Kilometer, 4800 Höhenmeter mit dem Mountainbike. Das macht mir extrem viel Spaß, das taugt mir total, mache wieder Alpenüberquerung her. Und das ist genau das, wo man auch sehr, sehr gut über gewisse Dinge wieder nachdenken kann und einen strategischen Weitblick auch bekommt.
Jetzt haben wir der Philipp Madertanert im ersten Podcast erzählt, das hat er bitter lernen müssen, weil da hat es halt dann irgendwann einmal gesundheitlich Watschen gegeben. Warst du gescheiter oder hat es bei dir auch so Anzeichen gegeben, das, was du tun musst?
Ich würde niemals sagen, dass ich gescheiter war als andere, weil ich glaube, wir kommen alle mit halbwegs die gleichen Voraussetzungen. Auch da wiederum, ich habe viel gelernt, viel gehört, viel Vorträge gehört. Ein Vortrag, der mir auch sehr, sehr viele Vorträge, die mich persönlich sehr, sehr erreicht haben, von Personen, die es irgendwo mit erwischt hat. Und ich war schon, eins muss ich schon sagen, ich war sehr, sehr aufmerksam immer, wie es mir geht. Also auf das habe ich schon geachtet und ich habe, ich glaube, dass die größte Gefahr ist, wenn man richtig nur im Soft steht. Und im Soft stehen hat bei mir bedeutet, dass ich um 16:30 aufgestanden bin und um 16:45 im Büro gesessen bin, um 7 heimgefahren bin zum Essen und bis 11 gearbeitet habe am Abend. Mhm. Und Sleep Repeat und das jeden Tag. Und ganz wichtig dabei ist, das kann man machen. Das kann man eine gewisse Zeit machen, das funktioniert gut. Man hat einen gewissen Antrieb, man hat viel Motivation. Aber es gibt... Der Körper zeigt es drauf. Also es gibt irgendwelche Signale und ganz wichtig ist aus meiner Sicht, die darf man nicht ignorieren. Mhm. Und wenn ich merke, dass ich normalerweise extrem gut einschlafe und jetzt auf einmal eine Phase habe, wo ich mir beim Einschlafen hart tue, dann darf ich nicht sagen, ist jetzt, da wäre mir wurscht, sondern ich muss sehen. Das heißt nicht, dass ich sofort mein gesamtes Leben im Kopf stehe und auf einmal nur mehr noch im Kreis sitze oder was auch immer, ohne das jetzt zu schmälern, aber es direkt zu sagen. Aber ich muss sehen. Und deswegen ist es mir niemals, ich habe niemals ein gesundheitliches Thema, Gott sei Dank, gehabt. Bin wirklich sehr, sehr froh und dankbar. Und ich habe nie irgendwo, also wirklich nie ein Problem gehabt. Ich war immer fit, ich war nie krank in diese Richtung. Aber ich habe mit vielen Leuten geredet und auch da wiederum dieser Austausch mit so Leuten, denen es einmal irgendwo schlecht gegangen ist, hat mich schon aufmerksamer werden lassen und denken lassen, hey, du musst aufpassen, dass du nicht auf einmal abholt. Genau.
Jetzt wollte ich eigentlich gar nicht anfangen mit dem Thema, aber es passt halt einfach gerade gut. Jetzt ist dieses Work-Life-Balance-Thema durchaus emotional besprochen. Die einen, die sagen, Arbeiten gehört ja zum Leben dazu. Die anderen sagen, wir brauchen aber schon einen Ausgleich. Ah, es kann ja nicht nur Arbeit sein. Jetzt bist du Unternehmer. Du hast vorher ja auch schon so ein paar Aussagen dürfen, die halt natürlich aus der unternehmerischen Sicht auf das Thema bringen. Erzähl mal, wie ist deine Gedankenwelt zu diesem doch emotional diskutierten Thema Work-Life-Balance?
Ich beginne vielleicht oder gehe vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück, wie ich vorher mal gesagt habe, Vollkasko-Mentalität. Ich glaube, dass bei Work-Life-Balance einfach dazu gesagt gehört, dass man die Menschen nicht bevormunden darf. Jeder soll jetzt für sich selbst entscheiden, welche Geschwindigkeit und welche Taktung für die Person passt und dementsprechend ordnen sich die Leute dann in einem Team ein, sei es entweder unten, mittig, oben, wie auch immer, suchen sie den Job aus, je nachdem, wie die Taktung passt. Ich glaube, dass es nicht nur mit einer Bevormundung geht, weil es gibt ganz viel auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die vielleicht gern viel, viel, viel mehr arbeiten würden, aber nicht dürfen. Nämlich einfach nicht dürfen, weil es Vollkasko-Mentalität und rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die in vielen Bereichen vielleicht gut sind und die ich überhaupt nicht schlecht heißen möchte, aber die für manche Mitarbeiter überhaupt nicht passen, weil die Daten einfach gern jetzt, wo sie jung sind, wo sie vielleicht noch keine Kinder haben, maximal einen Schub geben wollen, maximal viel Geld verdienen wollen, jetzt richtig hackeln, um es direkt genauso zu sagen. Die dürfen es aber nicht. Und trotz allem bin ich aber der Meinung, das muss jeder seine eigene Taktung finden und muss die klassische Work-Life-Balance würde bedeuten, dass Work und Life gibt. Und aus meiner Sicht ist, wenn Work wirklich nur Work ist, dann muss ich sagen, dann ist eher zum Überlegen mit dem Work-Teil was zu überlegen, als wie immer nur zu überlegen, wie kann ich den Life-Teil erhöhen. Oder den Lifestyle oder Life-Teil erhöhen. Aus meiner Sicht muss das zusammenpassen und zwar so, dass sie die Arbeit. Natürlich ist die Arbeit eine Arbeit, aber wenn sie sich nur nach Arbeit anfühlt und wenn es nur ein Tausch von Zeit gegen Geld ist, dann ist es schwierig. Es muss an der Arbeit schon grundsätzlich so erfüllen, dass es mir Spaß macht, dass ich mich selbst verwirklichen kann, dass ich einen Spaß habe mit meinen Kollegen, dass ich die richtigen Kollegen, das richtige Umfeld, die richtige Tätigkeit habe. Und natürlich gehört das Live dann genauso dazu, aber wenn ein Teil des Lives schon im Beruf ist, dann brauche ich nicht nur Work und Life völlig voneinander trennen. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und nichtsdestotrotz, man braucht einen Ausgleich. Aber auch von normalen Leben brauche ich einen Ausgleich. Also ich kann, wenn ich Rall fahren gehe, dann gehe ich ja nicht nur Rall fahren, weil ich vom Work-Teil Auszeit brauche, sondern einfach vielleicht, weil ich einmal überhaupt für mich sein will. Weil ich vielleicht auch einmal weg von daheim sein will, weil ich einfach einmal ich selbst sein will. Und das hat gar nichts damit zu tun mit Work-Life, sondern in Wahrheit ist es eigentlich eine Auszeit auch von meinem Life-Teil. Ja.
Ich plädiere persönlich immer dafür, Arbeit nicht nur als Erwerbsarbeit zu sehen. Ja. Weil Arbeit ist Kindererziehung, es ist Beziehung, es ist, wenn ich ehrenamtlich was tue, ist das auch Arbeit. Haushalt ist Arbeit und Leben ist ja in Wirklichkeit, wenn man es auf eine Definition überbricht, der Austausch zwischen Systemen in unserem Körper sind so Organe, die zusammenwirken, da müssen wir leben. In einer Gesellschaft gibt es halt verschiedene Dinge, die zusammenleben. Und wenn wir es so einmal sehen würden, dann würde man, glaube ich, eine andere Diskussion führen. Aber das ist das Problem, dass wir immer nur über das Erwerbsleben reden und das Arbeit ist.
Ja, das stimmt.
Das werden die vielen Mütter und alleinerziehenden Mütter, die natürlich nach wie vor viel auch Haushalt und so weiter, wahrscheinlich auch anders sehen an manchen Stellen, was Arbeit ist und was nicht. Wenn du nur mal zurückschauen würdest, ich meine, du bist jetzt erfolgreich, viele Unternehmen in der Gruppe, es schaut von außen, wie gesagt, höchst erfolgreich aus. Würdest du alles nur mal so machen, wie du das gemacht hast?
Es ist aber ganz schwierig zu sagen, ob ich alles noch mal so machen würde, weil, sind wir wieder beim Reverse Engineering von früher, also was ich vorher gesagt habe, gewisse Dinge im Nachhinein nicht mehr, aber zum damaligen Zeitpunkt war alles, also alle Schritte, die wir innerhalb der Economics Group gemacht haben und ohne Nebenschauplätzen, würde ich genau in der Form wieder machen. Mhm. Also es ist kein einziger Schritt, den von allen Unternehmen, die im digitalen Dienstleistungsbereich jetzt aktuell sind bei uns, kein einziger Schritt, den ich bereuen würde, den ich anders machen würde, der jetzt zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr passen würde. Es ist ein extrem gutes Zusammenspiel zwischen allen Unternehmen. Wir haben ein extrem gutes Standing am Markt mit den einzelnen Marken, sei es mit einer M-Stage, sei es mit dem Cyberhaus, Lemontech, Clickimpulse oder einer Kurs. Wir haben ein extrem gutes Standing am Markt. Wir stehen als Economics gut da und aus der Sicht würde ich es genau gleich wieder machen. Mhm. Und natürlich gibt es einen Ausblick, wo man sagen, wo geht zukünftig die Reise hin, wo man sagt, okay, ständige Weiterentwicklung, klar, aber es gibt keinen einzigen Schritt, wo ich mir heute denke, das Unternehmen bereitet uns Kopfe oder das mache ich nicht mehr, weil alles, was im Digitalbereich ist und alles, was in diesem Dienstleistungs-Dunstkreis ist, das können wir, das muss ich wirklich sagen, das können wir richtig gut. Also wir können wahrscheinlich ganz viele Sachen ganz schlecht, aber das können wir offensichtlich und das haben wir im Griff, ja.
Was wünscht er denn für die Digitalbranche in diesem unseren Land? Oder wo fällt uns vielleicht ein bisschen der Mut?
Der Mut ist ein guter Punkt. Ich greife noch einen Punkt raus. Ich darf ja auch Vorträge machen oder sozusagen ein ganzes Seminar halten auf der Fachhochschule Wiener Neustadt zum Thema E-Commerce. Und da sage ich immer wieder, das, was fehlt in der Digitalbranche, ist der Mut der Unternehmen in der Beauftragungsphase oder in der Auftragsvergabe nicht nur auf die Hard Facts zu achten, weil die Hard Facts sind am Ende des Tages nicht die, die über den Erfolg eines Projektes entscheiden, ob es jetzt irgendwo einen Euro mehr oder weniger kostet, sondern das Sammelsurium aller Soft Facts, die Lösungskompetenz der Agenturen, die Referenzen, die Zugehörigkeit der Mitarbeiter, wie lange sind die Mitarbeiter schon dort, die allgemeinen Kennzahlen des Anbieters sind alles viel, viel wichtiger, als wie ob es jetzt irgendwo 40.000 oder 30.000 kostet. Und das würde ich mir wünschen für die Branche, einfach mehr Mut in der Auftragsvergabe.
Wo soll es hingehen, so generell? Weil ich höre auch da, du bist jetzt nicht nur E-Commerce, aber auch, ich höre so zwei Pole im Moment. Die einen, die sagen, das kannst du völlig vergessen und die anderen, die sagen, das ist die Zukunft. Ich bin jetzt selber aus dem Thema, ehrlich gesagt, doch schon ein paar Jahre raus und habe ehrlich gesagt, vermisse es nicht sehr. Wie ist es? Ist jetzt das E-Commerce-Thema nach wie vor dieses Zukunftsthema oder sind wir durch?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage es ganz, ganz direkt, kurz, prägnant und radikal. Aus meiner Sicht ist jedes Unternehmen, das den E-Commerce-Bereich in welcher Ausprägungsform auch immer nicht in der Maximalausprägung ernst nimmt, wahrnimmt und nutzt, wird es ihn von vornimmer geben. Egal in welcher Ausprägungsform. Also das ist die einzige Abschwächung, die in dieser radikalen Aussage machen kann. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Ich muss mir als Unternehmen überlegen, wie kann ich E-Commerce oder digitale Prozesse und Digital Commerce für mich nutzen? Was sind Teilaspekte und wie schaffe ich am Markt weiterhin so stark zu bleiben, wie ich vielleicht jetzt bin? Und aus meiner Sicht muss das jedes einzelne Unternehmen machen. Und es bleibt weder B2B, nur Hersteller, nur Endkundenunternehmen. Es bleibt auch kein Dienstleister. Es bleibt aus meiner Sicht niemand verschont.
Jetzt das omnipräsente Thema KI, ohne dass ich da jetzt in eine tiefe Diskussion zum Thema KI angleiten will und schon gar nicht über die technischen Dinge. Aber es schürt ja auch viel Angst im Moment. Da gehen Jobs drauf, wir sind nicht mehr authentisch, das Ding wird uns ersetzen. Ich liebe es ehrlich gesagt, also mit den Tools, mit denen ich arbeite, wird es ehrlich gesagt eher weniger Angst, dass es mich gar nicht mehr brauchen wird, wiewohl ich weiß, dass sie meinen Job verändern wird. Wie schaut es da aus? Weil das Thema digitales Business, Prozesse und so weiter, da ist ja schon eine gewisse Gefahr in die Richtung da.
Aus meiner Sicht ist ja Gefahr immer noch dann irgendwo vorhanden am Markt und das war die letzten Jahre bei der Industrialisierung und generell auch dann, wie das Internet gekommen ist und, ist eine Gefahr immer nur dann da, wenn man sie negiert, ignoriert und nicht gut genug hinschaut. Dann ist es eine Gefahr. Es ist wie in der Wildnis, auch dort, wenn ich durch die Wildnis gehe, wenn ich dir ein bildliches Beispiel einfach bringe und nicht links und rechts schaue und die Ohren zuhalte und die Augen zuhalte, dann ist die Gefahr groß, dass mir irgendein Löwe erwischt.
Mhm.
Und so ist es auch im Digitalbereich und so ist es auch mit der KI und so war es damals, wie das Internet gekommen ist und so war es damals, wie der E-Commerce begonnen hat. KI ist aktuell nichts anderes als in der Vergangenheit. Früher hat man sich gefürcht vor Photoshop. Man braucht keinen Fotografen mehr. Und in Wahrheit hat Photoshop, um jetzt bei der Analogie zu bleiben, aus einem mittelmäßigen Fotografen einen vielleicht besseren Fotografen gemacht und aus einem sehr guten Fotografen einen noch besseren.
Mhm.
Aber ein schlechter Fotograf ist deswegen immer noch kein guter geworden. Und das Gleiche ist die KI. Du musst die KI und alles, was damit zusammenhängt, nutzen können. Du musst es verstehen können, du musst die Individualität einbringen und du musst eine Strategie haben und wissen, wo sich deine Marke und dein Unternehmen hin entwickelt. Aber wichtig ist, wie in allen Bereichen, ich muss es ernst nehmen, ich muss sehen, ich muss schauen, wie kann ich es für mein Business nutzen. Und so wie in allen anderen Bereichen, und das nicht KI-spezifisch, ist es wichtig, hinzuschauen, das nicht zu negieren, aufmerksam zu sein und sich laufend zu überlegen, wie kann ich daraus einen Business Case für mich ableiten, weil die Angst alleine war immer schon ein schlechter Motivator, aus meiner Sicht.
Ich mag jetzt ein bisschen den Bogen spannen, nämlich auch Umgang mit Mitarbeitern. Wir sind in Wirklichkeit so wieder ein bisschen zurück zu dem, wo wir hergekommen sind. Jetzt der Obstkorb, die Motivationsdinge, der Tischkicker, der irgendwie steht. Ich habe gerade neulich wieder mir das Foto rausgesucht von dem Konzern, in dem ich tätig war, wo ich jeden Tag an den Firmenwerten vorbeigegangen bin, wenn ich zur Kantine gegangen bin und damals gelernt habe, wie schnell es mit solchen Werten vorbei sein kann, wenn es wirklich eine Krise gibt. Damals halt eine Pleite einer Vertriebseinheit, wo diese Werte auf einmal gar nichts mehr erzählt haben. Wie versuchst du, die Werte ins Team zu bringen? Weil das ist ja keine Geschichte, die verordnet.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne irgendwen schlecht zu machen, es ist der beste und prall gefüllteste Obstkorb, der größte Kühlschrank der Welt, die beste Kaffeemaschine dieser Welt und ein goldener Tischfußballtisch ist alles nichts wert, wenn der Umgang mit dem Team, innerhalb vom Team, von der Führungsebene zum Team und vice versa nicht funktioniert. Das ist aus meiner Sicht einer der Grundwerte des Unternehmens. Und ich glaub und hoffe und kriege immer wieder das Feedback, dass wir da in dem Bereich sicher sehr, sehr viel richtig machen. Und auch alle unsere Führungskräfte, die wir im gesamten Management haben, da alle ein Wertegerüst verfolgen. Wir haben ganz, ganz starke Transparenz den Mitarbeitern gegenüber. Die Mitarbeiter werden über Entscheidungen nicht überrumpelt, sondern die werden sehr, sehr oft auch weitreichende Entscheidungen gemeinsam getroffen. Es wird auf individuelle Bedürfnisse werden ernst genommen von einem Team. Es werden jeder darf eigene Verantwortungsbereiche vertreten. Es darf jeder seine eigenen Entscheidungen treffen. Wir haben sehr, sehr viel Eigenverantwortungsbewusstsein einfach und Engagement und Involvement von den Leuten. Und das ist viel, viel wichtiger als ein Obstkorb. Und natürlich haben wir ein gratis Kaffee und natürlich haben wir einen Obstkorb und natürlich haben wir einen prall gefüllten Kühlschrank vom Fanta bis zum Cola und Bier und alles drum und dran. Ja, aber aus meiner Sicht geht es viel, viel mehr darum, ein Umfeld für ein Team zu schaffen, in dem das Team sich sehr, sehr gut entwickeln kann, auch als Team gut entwickeln kann und immer wieder auch Formate zu schaffen, wo man sich als Team gut austauschen kann. Wir haben gestern zum Beispiel einen Paddle Cup gehabt, also Paddeltennis, der extrem auch wieder lässig ist, einfach fürs Team. Wir machen viel gemeinsam und das sind die Aktivitäten, die es eigentlich ausmachen. Aber auch da wiederum, gäbe es nur solche Aktivitäten und würde das restliche Leadership nicht zusammenpassen, dann kann ich das ganze Büro voller Obst haben und es funktioniert trotzdem nicht. Was ich wirklich sagen muss, was mich wirklich stolz macht und was mich ganz besonders gefreut, und wir haben vor kurzem uns Gedanken gemacht, gibt es einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der uns verlassen hat und zum Mitbewerber gegangen ist, und den gibt es nicht. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen für mich, weil ich sage, das würde dann bedeuten, dass wir einen Auftrag hätten. Weil wenn er eigentlich nur den Arbeitgeber ändert und dort das Gleiche macht wie bei uns, dann entscheidet er sich gegen das Leadership und gegen das Unternehmen. Aber wenn er natürlich sagt, er wechselt von uns, von der Dienstleisterseite zu einem Unternehmen oder macht einen ganz anderen Bereich, sage jetzt einfach, es wird Gärtner, dann kann ich ihn die Person nicht aufhalten. Und das macht mich eigentlich ganz besonders stolz, dass kein einziger Mitarbeiter von uns bei einem Mitbewerber sitzt oder Marktbegleiter, weil es zeigt mir, dass wir schon sehr, sehr viel richtig machen, auch was die Werte im Team anbelangt.
Lass uns ein wenig in deinen Kopf reinschauen. Gibt es sowas wie ein Prinzip, ein Leitsatz, ein Mantra, das irgendwie deine Entscheidungen prägt? So, gibt es so ein Ding, wo du sagst, dem folgst du?
Ich habe einen Satz, der mich immer wieder begleitet und der ist, greif nach den Sternen, aber bleib mit den Füßen am Boden. Und von diesem Spruch ausgehend leite ich halt dann unterschiedliche Sätze wiederum ab, die einfach ganz wichtig sind, dass man einfach die Bodenhaftung nicht verlieren darf. Man darf nie vergessen, auch die Kunden nie vergessen, von denen man hergekommen ist. Also wir haben mit ganz, ganz vielen sehr kleinen Kunden begonnen, die wir bis heute noch betreuen und in der gleichen Betreuungsqualität betreuen, weil man einfach seine Wurzeln nicht vergessen darf. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist eigentlich genau das, was mich sehr, sehr oft begleitet. Das war der Grund, warum ich bei der jungen Wirtschaft so intensiv aktiv war, was mir extrem viel Spaß gemacht hat und wirklich extrem viel Freude gemacht hat, weil ich einfach auch was zurückgeben wollte. Ich wollte dem Netzwerk was zurückgeben, das Netzwerk, das mich selbst auch hat erfolgreich werden lassen. Ich habe sehr viel gelernt von den Leuten, mit denen ich mich bei der jungen Wirtschaft unterhalten habe, bei den Vorträgen, die ich mir anhören habe dürfen. Und daher wollte ich auch was zurückgeben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man darf seine Wurzeln nicht vergessen. Bleib mit die Füße, greif mit die Hände nach den Sternen, dann passt es aus meiner Sicht.
Zum Abschluss, vielleicht ein bisschen gemeine Frage. Welche Frage, die da stellen hätte müssen, heute habe ich da nicht gestellt?
Das ist ganz schwierig, ich glaube. mir würde jetzt keine einfallen, weil wir haben eigentlich über sehr, sehr viele Themen haben wir gestriffen. Du hättest mir jede Frage stellen können. Ich hätte jede Frage wahrscheinlich, weil ich in der Regel, wie ich sage, es gehört ein Real Talk dazu. Ich hätte jede Frage, sei sie noch so privat oder intim, auch beantwortet, weil ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen und generell die Gesellschaft einfach auch verdient hat, zu hören, wie es wirklich ist. Und es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und man muss einmal sagen, okay, dass nicht jeder Weg nur linear ist. Und mich freut es, dass wir super gut unterwegs sind als Unternehmen. Es passt für mich als Unternehmer. Ich glaube, dass wir ganz, ganz gut aufgestellt sind und es macht richtig Spaß, einfach seine eigenen Ideen und Träume zu verwirklichen.
Dann lassen wir das jetzt genauso stehen. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung, danke.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.